Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Waffen, Waffen, Waffen. Die fordert die Ukraine und braucht sie, weil sie keine Zeit hat im Kampf ums Überleben der Menschen und des Staates. Die Antwort auf die neue russische Großoffensive, mehr und schwerere Waffen und eine Aufrüstung im Denken und Sprechen. Krieg in der Ukraine, Wege aus der Eskalation. Der heutige Wortwechsel mit diesen Gästen. Dem Historiker Jörg Barbarowski, die Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck, der Londoner Militärexperte Bastian Giegerich und die Hamburger Friedensforscherin Ursula Schröder. Ich möchte beginnen mit Jörg Barbarowski. Sie sind einer der renommiertesten Osteuropa-Historiker und beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Russland, mit der Ukraine. Sie haben viele persönliche Kontakte natürlich auch. Wie treffen Sie eigentlich die Nachrichten und die Bilder dieses Krieges?
Für mich ist das furchtbar. Ich arbeite nun gerade an einem Buch. Seit einigen Wochen kann ich daran nicht mehr arbeiten, weil meine Gedanken eigentlich nur noch in Russland und in der Ukraine sind. Und mich das vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Ich muss zugeben, dass mich dieser Krieg überrascht hat. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Umso größer war der Schock, der mich erfasst hat. Ich bin in Kontakt mit meinen Freunden, meinen Kollegen in Russland, auch in den Provinzen, die das ebenso erschüttert wie mich. Also was anderes kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich mich das wirklich aus dem Gleis geworfen hat und mich emotional mitnimmt.
Marie-Louise Beck, die hier bei mir im Studio sitzt, nickt heftig. Geht es Ihnen ganz genauso, Frau Beck?
Es ist so, dass ich seit Kriegsbeginn nicht mehr schlafen kann. Aber es ist nicht so, dass der Krieg mich überrascht hätte. Ich denke da viel drüber nach, weshalb war es so schwer in Deutschland vor Putin Russland, muss man glaube ich sagen, zu warnen und auf die Gefahren hinzuweisen. Ich glaube, es gibt ein Gemisch in Deutschland. Man möchte sehr gerne mit dem russischen Volk, auch nach all den historischen Gräueltaten, man möchte gerne gut sein mit ihm. Ich glaube, es gibt auch Angst. Es gibt ja in den Familien überlieferte Kriegserlebnisse und Erfahrungen und gehen zurück bis zu Napoleon, der vor Moskau dann im Winter stecken geblieben ist. Aber es ist doch so, dass wir in Deutschland offenbar den klaren Blick gescheut haben. Und das Dramatische ist, dass nicht wir dafür bezahlen, sondern die Ukrainerinnen und Ukrainer. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz, dass die Böll-Stiftung und ich als Abgeordnete und andere so vor Putin gewarnt haben, hatte damit zu tun, dass wir uns fast ausschließlich mit der Zivilgesellschaft in Kontakt waren. Die jetzt übrigens zum großen Teil ihre Koffer packen musste, die hatten ein sehr fein ausgebildetes Sensorium für das, was sich sehr systematisch aus dieser Kombination KGB plus Finanzwelt aufgebaut hat und haben sehr viel früher gewarnt, als wir bei uns gerade in Deutschland wahrhaben wollten.
Bastian Giegerich, die militärische Analyse ist Ihr Fachgebiet. Hätten Sie einen solchen Krieg mit schlimmsten Gräueltaten an Zivilisten in Europa für möglich gehalten?
Naja, für möglich gehalten. In meiner eigenen Vorstellungswelt habe ich ihn nicht. Allerdings haben wir über die letzten 15 Jahre sehr genau die Modernisierungsbestrebungen der russischen Streitkräfte beobachtet, die auch Fortschritte gemacht hat. Und wir konnten auch beobachten, wie diese Modernisierung einherging mit einem zunehmend aggressiveren Auftreten Russlands, das sich ja auch in mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen vorher schon niedergeschlagen hat. Das heißt, diese Trends, dass sie zusammenkommen, das konnte man, glaube ich, schon erkennen. Ich glaube, die Ereignisse, die wir jetzt sehen, die haben wir in der Form sicherlich auch nicht so erwartet. Und es ist, wie meine Vorredner und Vorrednerinnen das schon gesagt haben, natürlich schockierend. Das betrifft uns alle im täglichen beruflichen Leben, aber auch ganz oft im persönlichen Leben.
Ursula Schröder, als Friedensforscherin müssen Sie ja auch Expertin für den Krieg sein, denn nur wenn Sie ihn kennen, kann auch der Frieden gewonnen werden. Wie kann dieser Frieden hier gewonnen werden?
Die schwerste Frage zum Einstieg. Wir beschäftigen uns als Haus mit Friedens- und Sicherheitsforschung. Das heißt, wir sind tatsächlich im Zentrum dieser Debatte im Rahmen der europäischen Sicherheit, auch der Rüstungskontrolle und Rüstungspolitik und beschäftigen uns daher schon lange mit den Fragen, die heute auf dem Tisch liegen. Und wir glauben oder ich glaube nicht, dass Frieden gewonnen werden kann. Frieden ist ein Prozess, den Ernst Otto Cempiel mal als Prozess abnehmender Gewalt bezeichnet hat. Und für uns stellt sich jetzt die Frage, wie können wir denn einen Weg abnehmender Gewalt einschlagen, ganz bewusst auch ohne den Begriff des Friedens zurzeit in den Mund nehmen zu können, weil wir sehr, sehr weit von einem Frieden entfernt sind und auch die Prognosen, die wir gerade machen, doch auf einen sehr langen protracted Konflikt, auf einen Krieg, der sich auf lange Sicht hinziehen wird, sowohl auf dem Territorium der Ukraine, aber auch globale Auswirkungen haben wird, einrichten müssen. Und da stellen sich zunächst Fragen nach Gewalt und dann sehr viel später Fragen nach einem Frieden, und auch da müssen wir unterscheiden, was für eine Qualität von Frieden haben wir denn da? Ist es ein kalter Frieden? Ist es ein neuer kalter Krieg? Welche Form von Nicht-Aggression kann überhaupt die Zielvorstellung gerade sein? Und da sind wir noch sehr weit am Anfang.
Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Sie sprechen von abnehmender Gewalt. Im Augenblick haben wir das Gegenteil. Frau Beck, ist das die nächste Eskalationsstufe, die bevorsteht, vielleicht schon am Wochenende mit der großen Offensive?
Ja, wenn man sich die Landkarte anschaut, dann ist der Rückzug russischer Truppen aus der Kiewer Region an anderen Stellen, bei dem wir ja die Hoffnung hatten, weil das russische Militär nicht so erfolgreich war, wird da ein vorsichtiger Rückzug angetreten. Das hat sich als Illusion herausgestellt. Es handelt sich offenbar um eine Umgruppierung und Konzentrierung der Truppen im Osten, die Stadt Kharkiv mit betreffen wird, vielleicht auch Odessa vom Meer her, das können wir jetzt noch nicht wissen. Aber es sieht alles aus nach einer großen Osteroffensive, die dann sehr konzentriert aus dem Osten kommen wird. Und das wird dazu führen, dass ein wesentlicher Teil der ukrainischen Armee eingekesselt werden könnte. Man rechnet mit etwa 30.000 Soldaten, die eingekesselt werden. Und es wird, und das ist, glaube ich, das genauso Entscheidende oder fast noch Dramatischere, es wird jetzt diese Offensive bereits vorbereitet mit der systematischen Zerstörung jeglicher Infrastruktur, die die Zivilbevölkerung braucht. Heute Morgen hat es einen großen Angriff auf Kramatorsk gegeben. Dort sind bereits flüchtende Menschen. Und es werden die Bahngleise angegriffen. Das heißt also, es wird jetzt mit diesen Schritten das Leben von Zivilisten möglichst schwer oder unmöglich gemacht. Das ist das, was in Mariupol sich über Wochen hingezogen hat und was wir nicht so gerne sehen wollten. Vielleicht auch die ukrainische Regierung nicht so gerne, weil das eine große Niederlage ist. Und ich meine, wir sollten es ernster nehmen, als es getan wird.
Nun hat Moskau bereits reagiert auf diese Nachricht vom Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk mit wahrscheinlich 30 Toten und über 100 Verletzten. Das sei ein Werk der ukrainischen Armee, hat Moskau gesagt. Ich möchte unseren Militärexperten Bastian Giegerich dazu hören. Herr Giegerich, Ihr Kollege Gressel hat gesagt, dass möglicherweise eine Schlacht bevorsteht im Osten der Ukraine, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern könnte. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Ein Kessel von Stalingrad?
Naja, was wir uns sicherlich darunter vorstellen müssen, ist, dass hier Streitkräfte aufeinandertreffen, die in großen Teilen aus befestigten Positionen kämpfen werden. Das haben wir in anderen Teilen zwar auch in Ansätzen gesehen, aber längst nicht so, wie wir das im Osten der Ukraine vermutlich erleben werden. Wie Sie alle wissen, ist das, wo bewaffnete Auseinandersetzungen seit Jahren stattgefunden haben, und darauf ist man entsprechend vorbereitet. Das heißt, das wird dazu führen, dass wir eben nicht eine Abnahme der Gewalt haben werden, sondern eher eine Zunahme der Gewalt in der uns bevorstehenden Zukunft. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, Frieden um jeden Preis ist hier einfach nicht die richtige Antwort und schon gar nicht für die Ukrainer. Wir müssen uns vielleicht einmal daran erinnern, was die echten Ziele sind. Aus meiner Sicht, die russische Aggression muss aufhören. Russische Truppen müssen sich aus der Ukraine zurückziehen. Und ich sehe keinerlei Anstalten auf der Seite Wladimir Putins, das von sich aus zu tun. Wir sehen russische Kriegsverbrechen. sprechen. Wir sehen Hetze in Ria Novosti und wir stehen jetzt vor einer neuen Phase des Krieges, wie Frau Beck das gerade ganz richtig gesagt hat.
Sehen Sie als Zukunftsszenario, dass mindestens diese Region der Ukraine vollkommen zerstört, verheert sein wird nach dieser Schlacht?
Das ist zumindest im Bereich des Möglichen und ich glaube deswegen ist es eben auch so, dass die ukrainische Regierung vermehrt jetzt schwere Waffen fordert, weil sie nicht nur in der Lage sein muss, einzelne Offensiven, einzelne Vorstöße russischer Streitkräfte aufzuhalten, sondern wirklich sich massiv zur Wehr zu setzen und eben auch Gegenschläge durchführen zu können, die auch eine gewisse Reichweite haben müssen. Das ist sicherlich jetzt hier eine Frage von Tagen wirklich. Deswegen ist, glaube ich, die Dringlichkeit, die aus den Äußerungen auch hervorgeht, ganz gut nachzuvollziehen. Also es geht nicht darum, irgendwann mal was zu machen, sondern es geht wirklich um einige Tage. Aus meiner Sicht, nichts machen verlängert eher den Krieg im Moment. Angst und Entscheidungsunfähigkeit helfen in diesem Fall nur dem Aggressor.
Ich glaube, dass wir in Deutschland uns ja unendlich schwer tun mit solchen Begriffen wie es müssen jetzt schwere Waffen eingesetzt werden, weil eigentlich wir gelernt haben, dass Waffen immer zur Eskalation führen. Es ist ja auch über Jahre hinweg ein Grundsatz gewesen, ein politischer Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete. Und es wird mit dieser Zeitenwende, die der Kanzler angesprochen hat, auch in unseren Köpfen ganz vieles durcheinandergewirbelt, nämlich zu lernen, dass Waffen und sogar schwere Waffen Zivilisten schützen können, dass das Zurückdrängen von anderen Panzern und Soldaten und Luftangriffen und Artillerie bedeuten kann, dass Menschen und Zivilisten nicht sterben müssen. Wenn wir Kharkiv nehmen, eine Millionenstadt, die etwa zu 3/4 umzingelt ist, wenn es gelingt, diese Stadt vollständig zu umzingeln von diesen russischen Militärs, bei denen die Kadyrowskis inzwischen eine besondere Rolle spielen,
die ganz tschetschenischen
Kämpfer besonders brutal sind und in deren Netzwerken dann solche Aussagen kursieren wie die Nazis, die Bandera und der Abschaum haben keine Chance zu entkommen. Das heißt, niemand wird am Leben bleiben, denn dieses Übel muss an der Wurzel vernichtet werden. Solche Kämpfer sind auf der russischen Seite zu finden und deswegen müssen wir lernen, dass tatsächlich militärische Mittel auch dem Schutz von Zivilisten dient. Das, glaube ich, ist in Deutschland für uns eine ganz besonders schwierige Aufgabe.
Jörg Barbarowski, Sie als Historiker beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Russland, mit der Ukraine, mit Osteuropa. Warum macht Putin so eine Menschenjagd und warum scheint er offenbar in Kauf zu nehmen, dass er möglicherweise am Ende ein Gebiet übernimmt, das vollkommen zerstört ist und entvölkert obendrein?
Ich glaube nicht, dass das von vornherein im Kalkül Putins stand. Die russischen Militärs haben ihm offenkundig weisgemacht, dass die Eroberung der Ukraine ein Spaziergang sein würde, den man in 3 Tagen beenden könne. Das ist jetzt nicht der Fall. Putin kann also im Angesicht der internationalen Öffentlichkeit, aber auch im eigenen Land nicht als Verlierer vom Schlachtfeld gehen. Deshalb wird die Gewalt, da stimme ich den Vorrednern zu, die Gewalt wird jetzt zunehmen, weil er eben sein Gesicht wahren muss und weil er einen Erfolg braucht, auch im Inneren. Und ich glaube, dass die Gräuel, die sich jetzt zeigen, der Einsatz der Kadyrowzi und anderer paramilitärischer Einheiten eben auf die Schwäche zurückzuführen ist, die die russische Armee offenbart. Und die Gewalt wird deshalb zunehmen. Und Putin, natürlich war das nicht von Anfang an im Kalkül, ukrainische Städte dem Erdboden gleichzumachen, weil er glaubte, er könne sie mit einem Handstreichartig nehmen. Jetzt aber gibt es keine andere Wahl mehr, keine andere Möglichkeit mehr. Und um noch einmal auf Frau Beck einzugehen, Sie haben natürlich recht. Wir haben uns in unserem wohlbegründeten Pazifismus in Deutschland gut eingerichtet. Aber es gibt manchmal auch gute Gründe, warum man sich aus Konflikten heraushalten muss, warum man sie lokalisieren muss. Sie haben ja einen sehr schönen Artikel in der Zeit geschrieben über den vergessenen Jugoslawienkrieg und gesagt, dass es ein Fehler war, sich nicht zu intervenieren. Das ist ganz sicher richtig. Nur der russische Fall ist, glaube ich, etwas anderes. Und wir sollten nicht unterschätzen, zu welchen Gewaltmitteln Putin noch in der Lage ist und welche Gewaltmittel er auch noch einsetzen kann. Und wir sollten auch nicht unterschätzen, das soll mein letzter Punkt sein, wie sehr das in Russland leider, man muss sagen leider, immer noch populär ist, was er da gerade anrichtet. Deshalb glaube ich, dass sich die Gewalt jetzt verschärfen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lieferung schwerer Waffen an der Fortsetzung des Krieges irgendetwas ändern wird. Er wird diesen Krieg allenfalls noch verschärfen.
Herr Babarowski, empfehlen Sie den Ukrainern jetzt die weiße Fahne zu hissen und sich zu ergeben? Und
nein,
dann
das habe ich doch.
Ja, aber man muss ja nach den Konsequenzen fragen, dessen, nein, was Sie eben ausgeführt
das
haben.
Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Selbstverständlich müssen die ukrainischen Verteidiger bewaffnet werden. Sie müssen Widerstand leisten können. Aber es wird irgendwann einmal der Punkt kommen, wenn der Krieg sich über Monate, vielleicht sogar über Jahre erstreckt, dass irgendjemand die Moderatorenrolle übernehmen muss, um diesen Krieg zu beenden. Also man kann nicht per se sagen, dass die Lieferung von schweren Waffen dazu führen wird, dass Russland diesen Krieg einstellt. Daran glaube ich nicht. Das kann sich Putin überhaupt nicht erlauben und seiner Kamarilla erst recht nicht. Und deshalb kann sich dieser Krieg über Jahre erstrecken.
Ursula Schröder, eine Frage an Sie jetzt, an die Friedensforscherin. Wer könnte denn dieser Moderator sein?
Also die Frage der Moderation wird sich erst später stellen. Wir wissen aus der Forschung, dass ein Großteil der Kriege über Verhandlungen hinterher beendet wird. Das heißt aber nicht, dass Verhandlungsfrieden notwendig gut sind. Das heißt, wir wissen auch, dass Verhandlungen auf dem Schlachtfeld erstritten werden und dass sich die Kalkulationen der Gegner, die sich dort am Verhandlungstisch treffen müssen, dass die sich daran halten, was auf dem Schlachtfeld und im Krieg erreicht wurde. Das heißt, aus der Perspektive der Ukraine ist natürlich die Wahl, einen Krieg hier zu verlängern, getroffen worden, um hinterher bessere Verhandlungsergebnisse erreichen zu können.
Als Deutsche verstehe ich nicht,
Darf ich Sie unterbrechen? Ja, Entschuldigung, das ist jetzt sehr unhöflich. Aber zu sagen, die Ukrainer haben sich entschieden, einen Krieg zu verlängern, statt zu sagen, sie haben sich entschieden, einem Angriffskrieg entgegenzutreten. Ich finde, so vorsichtig sollten wir mit der Sprache sein.
Okay, Frau Schröder macht weiter, danke.
Genau, der nächste Satz wäre gewesen, dass es uns nicht zusteht, über diese Entscheidungen Werturteile abzugeben, weil die Verhandlungsparteien, die sich später treffen werden, sind die Russische Föderation und die Ukraine. Und dort werden die Entscheidungen über diese kriegerische Auseinandersetzung, über diesen Angriffskrieg selbstverständlich Russlands gegen die Ukraine getroffen werden. Und die Frage der Moderation wird sich stellen, aber erst sehr viel später. Wir haben diverse Verhandlungsmöglichkeiten, die gegebenenfalls in Zukunft auf den Tisch kommen werden. Das geht von Israel über die Türkei, über China bis hin zu multilateralen Verhandlungsforen wie die Vereinten Nationen oder auch die OSZE oder eine Kombination aus bilateralen und multilateralen Verhandlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber nicht erkennbar, dass die russische Seite verhandeln möchte. Und zu Verhandlungen gehören immer zwei Partner, weil sonst solche Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis führen, überhaupt kein Ergebnis erwartbar ist. Und da sind wir gerade noch. Und das ist das Problem mit den Verhandlungslösungen, dass Verhandlungslösungen auch sehr schlecht sein können. Wenn wir uns beispielsweise den Fall Westbalkan anschauen, sehen wir da den Frieden von Dayton, der jetzt wieder aufzubrechen droht in einen möglicherweise heißen Konflikt mit der Republika Srpska. Und eine der möglichen Szenarien, die man sich noch im positiveren Fall ausmalen könnte für den Ukraine-Krieg, wäre ein Republika Srpska-Szenario, in der wir in einem No-Win, No-War, No-Peace, also kein Krieg, kein Friedensszenario enden und gegebenenfalls später ein geteiltes Territorium in irgendeiner Art wiederfinden werden und wo wir als außenstehende Parteien sehr aufpassen müssen, wie wir uns da verhalten, weil wir aus der Erfahrung der Jugoslawien-Kriege sehr genau jetzt sehen, dass das damals nicht funktioniert hat und dass auch das Waffenembargo damals gegen Bosnien und nicht funktioniert hat. Und wir müssen schauen, wie dieser Konflikt geendet hat, auch wenn ich Herrn Babarowski zustimme, dass dieser Konflikt, in dem wir uns heute befinden, eine vollkommen andere Qualität und Dimension hat als die Jugoslawienkriege.
Bastian Gingerich vom Institut für strategische Studien in London. Wie analysieren Sie und Ihre Kollegen das? Agiert Putin tatsächlich aus einer Position der Schwäche?
Naja, man muss ganz klar sagen, die erste Phase des Krieges hat er verloren. Ja, ich glaube, das kann man einfach mal so darstellen. Aus der Perspektive kann man auch erkennen, wie jetzt diese Situation der Schwäche und auch die fehlende Durchschlagskraft seiner Streitkräfte ihn in diese Richtung treibt. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber für mich ist dann daraus der Schluss, dass echte Verhandlungen ja überhaupt erst nur möglich sind, wenn wir andersrum die Ukraine darin unterstützen, die militärische Durchschlagskraft selbst zu entwickeln, die es braucht, um überhaupt verhandlungsfähig zu werden. Dazu gehört dann natürlich auch die Frage eines Energieembargos. Es geht nicht immer nur um Waffenlieferungen.
Moment, Herr Giegerich, bevor wir über das Energieembargo sprechen, wie sieht denn eigentlich der Waffenvergleich aus? Putin hat seit einem Jahr 150.000 Soldaten massiert an der Grenze, hat Material hingeschafft. Es gibt Militärexperten, die sagen, dem Westen geht schon langsam die Puste aus. So viel Material haben wir gar nicht und können wir auch gar nicht so schnell hinschaffen. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Kann es sein, dass Putin vielleicht im Moment eine Schwäche hatte oder am Beginn des Krieges, aber auf lange Sicht einen Zermürbungskrieg führen kann, den die Ukraine dann auch verliert?
Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wenn Sie den direkten Vergleich heranziehen zwischen der Ukraine und Russland, dann ist natürlich ein ganz klares militärisches Übergewicht auf der russischen Seite zu verzeichnen. Konventionell, nuklear schon sowieso. Und es ist der Punkt zu sagen, Russland hat jetzt einen Moment der Schwäche, den kann es auf lange Zeit überwinden. Und wenn wir nichts tun, um in dieser Situation die Ukraine zu unterstützen und zu stärken, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schwäche überwunden wird, natürlich größer werden. Das heißt, im Prinzip würden wir damit indirekt dazu beitragen, die Chancen Putins zu erhöhen, dass er eben doch an sein Ziel kommt.
Hat die EU mit Waffenlieferungen, Frau Beck, die Möglichkeit, vor die Lage zu kommen?
Wenn sie gemeinsam agiert, ja. Ich möchte nur zwei Zahlen nennen. Wir haben seit Beginn des Krieges Öl, Gas und Kohle eingekauft im Werte von 20 Milliarden als Deutschland und haben vielleicht in der Größenordnung von 1 Milliarde Waffen an die Ukraine gegeben. Das ist ein Plus von 19 Milliarden. Also da war Ministerpräsident Draghi sehr ehrlich. Italien betrifft es auch, als er sagte, wir finanzieren Putin den Krieg. Ich glaube, das Entscheidende ist, ob wir jetzt endlich im Westen bereit sind, die Augen aufzumachen und nicht ständig uns weiter selber in Illusionen wiegen. Wir haben bei der Krim gehofft, dass Putin satt sein würde. Wir haben gesagt, er wird nicht aufs Festland gehen. Er ist aufs Festland gegangen. Wir haben jahrelang Minsk I, II verhandelt und vor sich hin dümpeln lassen. Wir haben den Aufmarsch der Truppen nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wir haben nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass Putin angekündigt hat, er will zurück zu Jalta. Und das bedeutet, das Territorium des Warschauer Pakts als Einflussgebiet wieder. Die Polen und die Balten und die Schweden und die Slowenen, die haben das alle verstanden. Die haben verstanden, dass Putin nicht nur um die Ukraine kämpft, sondern dass er auch ihre Gebiete wieder in das koloniale Imperium zurückholen will. Das heißt, es geht um den freien Westen und es geht um uns. Deswegen können wir nur dankbar sein, dass die Ukrainer bereit sind, mit ihrem Leben sich vor uns zu stellen. Das heißt auch vor unsere Freiheit. Und wenn wir damit davonkommen, nur Waffen zu liefern, dann haben wir fast noch die gütigere Lebensform dabei, bessere Karte gezogen.
Die Frage ist ja, Herr Barbarowski, ich gebe sie direkt an Sie jetzt mal weiter, ist es überhaupt noch möglich, das Blatt zu wenden, auch angesichts offenbar einer Bevölkerung in Russland, die mit über 80% Zustimmung hinter Putin steht?
Ja, mit diesen Zahlen muss man natürlich irgendwie vorsichtig sein, weil man nicht weiß, wie sie in Russland eigentlich erhoben werden. Ich würde sagen, dass das weniger sind, die das unterstützen, aber es wird immer noch eine Mehrheit. Und deshalb als Russland-Historiker möchte ich das nochmal sagen. Wir sprechen viel über die Ukraine und wir haben Russland völlig aus dem Blick verloren. Da liegt im Grunde der Schlüssel des Ganzen, nämlich in den inneren Veränderungen in Russland selbst. Also wir müssen darauf hinarbeiten oder kluge Menschen müssen darauf hinarbeiten, dass es einen Regimewechsel gibt, dass sich dort etwas ändert. Vor kurzem hat ein Abgeordneter des liberalen Bündnisses Jabloko in Petersburg verkündet, es sei falsch, wenn jetzt viele gebildete, intelligente Russen das Land verlassen. Sie müssten im Gegenteil jetzt da bleiben um etwas zu machen, um etwas zu bewegen. Weil auch Russland die Folgen der Sanktionen spüren wird. Auch Russland kann irgendwann nicht mehr verschweigen, wie viele Soldaten an der Front gestorben sind. Deshalb muss man alles darauf setzen, dass sich in Russland selbst etwas verändert. Ich würde nicht so sehr darauf bauen, dass, wenn der Krieg sich über Monate oder vielleicht Jahre erstreckt, dass dann irgendwer im Westen noch in einer Einheitsfront gegen Russland steht. Ja. Dieses Bündnis, das wir jetzt gerade haben, das ist ja ganz interessant zwischen Brüssel und Polen. Ja, da sind also die alten Konflikte plötzlich vergessen. Diese Konflikte, die werden wieder auftreten. Und Europa wird nicht einig sein, wenn dieser Krieg in seiner mörderischen Konsequenz über Monate weitergeht. Und Putin weiß genau das, dass genau das eintreten wird im Westen. Diese Einheit wird schnell unter den wirtschaftlichen Problemen zerbröckeln. Deshalb sollte man doch viel mehr darüber sprechen, wie es gelingen kann, die Gefolgschaft Putins von Putin zu trennen. Also wie man Leuten Angebote machen kann, die darauf hinauslaufen, es soll nicht zu deinem Schaden sein, wenn du dich abwendest von Tyrannen. Darüber wird zu wenig gesprochen, aber das ist das Entscheidende. In Russland muss sich etwas ändern. Putins Armee ist autark und diese Armee kann sich selbst versorgen und er kann diesen Krieg über Monate und Jahre hinziehen. Und diese Gefahr, die sehe ich, dass genau das passieren wird.
Jörg Barbarowski, der Historiker der Humboldt-Universität Berlin, war das gerade. Er ist im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit der Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck vom Zentrum für liberale Moderne, dem Londoner Militärexperten Bastian Giegerich vom Institut für strategische Studien in London und der Hamburger Friedensforscherin Ursula Schröder. Frau Schröder, Russland muss mehr in den Blick kommen. Herr Barbarowski sprach es gerade an. Wie kann man denn der Entourage von Putin ein Angebot für die Zukunft machen und damit diesen Krieg jetzt beeinflussen?
Russland ist ja eine personalisierte Diktatur, wenn man das so nennen möchte, in der es sehr, sehr schwer sein wird, momentan über Regimewechsel von außen zu sprechen. Das ist auch eine Hochrisikostrategie. Wir haben es in Russland ja mit einem Akteur zu tun, der multiple Formen der Massenvernichtungswaffen unter sich hält, der ein sehr großes Territorium kontrolliert und auch einfach eine ganz andere Art von Akteur ist als die Akteure, gegen die sich in den letzten 20 Jahren auch militärische Interventionen gerichtet haben. Das heißt, die Rede vom Regimewechsel, der von außen induziert wird, da muss man dann schon sehr vorsichtig durchspielen, welche Szenarien sich denn im Nachgang in Russland ergeben werden. Da doch auch manche Szenarien darauf hindeuten, dass ein Regimewechsel zu einer noch negativeren Folge innerhalb des Territoriums führen könnte, zu einer Zersplitterung des Territoriums und zu einer Fragmentierung des Staates. Das heißt, diese Art der personalisierten Führung in Russland ist schwer zu beeinflussen. Und eine Sache, die vielleicht noch relevant hier ist, die Frage der Länge und der Dauer des Krieges ist nicht ganz klar. Wir wissen aus der Forschung, dass Guerillakriege, also in denen Kriege durch eine starke oder quasi starke Partei und auf der anderen Seite durch eine aufständische Partei geführt werden, dass in solchen Kriegen auf lange Sicht, leider auf sehr lange Sicht, zumeist die schwächere Partei siegt. Dass Guerillakriege eigentlich von der Status quo, von der größeren Macht nicht gewonnen werden können. Afghanistan ist Russland sicherlich aus der Vergangenheit da noch ein bekannter Fall. Und daher ist auch hier die Frage, ob die Kalkulation bestehen bleiben kann, dass ein solcher Guerillakrieg, der ja durchaus ein mögliches Szenario ist in dieser Fortsetzung der Kriegsführung, ob das eine Kalkulation ist, die Russland aufrechterhalten möchte, aus der eigenen historischen Erfahrung, unter anderem mit Afghanistan.
Herr Giegerich, darf ich Sie als Militärexperten noch mal fragen, wenn wir auf das russische Militär schauen und eben hat Herr Barbarowski gesagt, es ist autark. Es ist groß. Es gibt viele Menschen als Nachschub, offenbar jetzt auch aus Syrien, aus Tschetschenien auch. Kann sich das verselbstständigen und kann es andererseits auch eine Versicherung sein, dass die atomare Karte zum Beispiel von Putin nicht so schnell gezogen wird, weil Militärs das verhindern?
Zum ersten Punkt muss man erstmal sagen, auch Putin hat nicht unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. Das russische Militär ist in seiner Ausrüstung, in seinen Bezugsquellen seiner Ausrüstung relativ autark, das ist völlig richtig. Allerdings ist es auch nicht unbegrenzt und wir merken jetzt schon, dass die Verfügbarkeit an einsatzbereiten, einsatzfähigen Kampfverbänden schon ganz stark abgenommen hat. Und wenn Putin mit jüngst eingezogenen Wehrpflichtigen an der Front in der Ukraine kämpfen will, dann wird das, glaube ich, nicht gelingen. Also das heißt, auch die russische Regierung kann dieses Vorgehen nicht unbegrenzt fortsetzen. Dazu hat sie die militärischen Mittel nicht. Sie sind nicht unbegrenzt, das muss man ganz klar sagen. Und was die andere Frage der Eskalation anbelangt, also ich glaube, Sie haben die nukleare Karte genau gerade erwähnt und man muss natürlich zuvorderst erstmal klarstellen, dass nukleare Risiken hier existieren. Das Risiko ist aus meiner Sicht klein, aber es ist ganz klar vorhanden und das reicht ja schon. Wenn sich Russland in seiner Existenz bedroht sieht, dann steigen diese Risiken ganz beträchtlich an. Das Problem, was wir als, ich sag jetzt mal, NATO- und EU-Staaten, Bürger und auch Entscheidungsträger haben, ist, dass wir nicht genau wissen, wo die roten Linien der russischen Regierung eigentlich liegen, die diese Karte zum Zuge bringen würden. Und wir wissen auch nur in ungefähren Ausmaßen, wie der Entscheidungsprozess eigentlich ablaufen würde. Und diese Faktoren der Unsicherheit machen es natürlich sehr schwer, sich zu positionieren. Aber wenn wir als Reaktion darauf immer nur die eigenen roten Linien immer weiter zurücknehmen und sagen, okay, sobald Wladimir Putin mit dieser Karte auch nur winkt aus der Ferne, verschieben wir unsere eigenen Positionen immer wieder, dann machen wir, glaube ich, einen Fehler, dann geben wir das Heft vollständig in die Hand Putins und stimmen ihm im Prinzip zu, wenn er sagt, zwischen dem, was der Westen, NATO, EU-Mitgliedstaaten jetzt schon macht, und dem, was sie eventuell noch machen könnten, liegt im Prinzip nur noch der Nuklearkrieg. Das ist aus meiner Sicht eine falsche Wahrnehmung, der wir uns leider zu früh hingegeben haben. Sofort wird darüber geredet, was man alles nicht machen kann. Wird gesagt, wir dürfen auf keinen Fall direkt eingreifen. Wir wollen auf keinen Fall Kriegspartei werden. Ist das wirklich so? Wollen wir unter keinen Umständen eingreifen? Würden wir wirklich zugucken, wie ein Völkermord an der Grenze der NATO, der Grenze der EU verübt wird?
Haben Sie den Eindruck, dass der schon stattfindet?
Naja, also das ist ein großes Wort. Anzeichen sind auf jeden Fall da und die Zahl der Kriegsverbrechen ist auf jeden Fall schon erschreckend genug.
Was glauben Sie, Frau Beck, wann kommt der Punkt, wo der Westen tatsächlich sagen muss, wir greifen aktiv ein?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich möchte darauf eingehen, ob die Frage, was ist mit einem Völkermord? Und ich sage immer, unsere Generation, die gesagt hat, nie wieder, wird sich zu verhalten haben, wird mit der Hypothek leben müssen, dass wir nach Srebrenica, und das ist eben angesprochen worden, wieder einen Völkermord in Europa jetzt haben. Jetzt. Und die Dimension wird um ein Vieles größer sein als in Srebrenica. Wir haben nach Butscha geschaut und waren entsetzt. Aber Butscha ist die Spitze eines Eisbergs. Und die Frage des Völkermordes ist ja nicht eine Frage der Zahl oder der Größe. In Srebrenica waren es 8000 Männer. Aber es gab eine klare Vernichtungsabsicht einer Gruppe. Und das kann man bei Putins Äußerungen, indem er gesagt hat, es gibt keinen ukrainischen Staat und es gibt keine ukrainische Nation, schon einmal festhalten. Das sind zwei wesentliche Merkmale der Völkermordkonvention. Dann haben wir in Mariupol gesehen die systematische Zerstörung von ziviler Infrastruktur, die systematischen Angriffe auf Zivilbevölkerung und das Versperren der Schutzwege, das internationale Rote Kreuz muss sich ja immer wieder umkehren.
Ich habe eine Informationsfrage zu Mariupol. Ja. Wir bekommen immer Zahlen. Diese Stadt hat eine Einwohnerzahl von 440.000, wird gesagt.
Gehabt.
Jetzt würden dort noch rund 100.000 Menschen ausharren. Das sind Zitate aus den Nachrichten. Ja. Was ist mit den rund 300.000 Menschen, die jetzt nicht mehr auftauchen?
Wir wissen nicht, wie groß die Zahl der Toten ist. Die Elektrizitätsversorgung ist ja seit vielen Wochen unterbrochen und auch die Mobilfunkmasten sind alle zerstört. Deswegen haben wir weniger Nachrichten aus Mariupol selber, obwohl der Bürgermeister noch da ist. Wir haben vor allen Dingen Nachrichten aus den sozialen Netzwerken der Kaderowski, die sich mit ihren Gräueltaten brüsten. Es hat von russischer Seite Ausreisemöglichkeiten gegeben, aber nur nach Russland. Und ich habe mit Menschen gesprochen, deren Verwandte inzwischen deportiert worden sind, muss man sagen, nach Sibirien. Also die Bevölkerung ist vor die Wahl gestellt worden, die übrig geblieben war. Wollt ihr hier sterben? Denn das internationale Rote Kreuz lassen wir nicht rein. Wenn ihr hier raus wollt, dann steigt in die Busse nach Russland und ich würde das als Mutter von Kindern auch tun. Noch einmal, in Mariupol hat ein Völkermord stattgefunden und findet er noch statt.
Herr Barbarowski, auch Sie haben sehr viele und enge Kontakte nach Russland. Können Sie so etwas bestätigen? Wo sind die vielen Menschen aus Mariupol?
Naja, Frau Beck hat ja schon darauf hingewiesen, dass viele Menschen offenkundig deportiert worden sind. Manche sind noch herausgekommen. Das wissen wir alles nicht so genau. Worauf es mir doch ankommt, ist nochmal darauf hinzuweisen, dass wir so viel gar nicht wissen, wie wir eigentlich behaupten. Die Kadyrovci, die werden selbstverständlich eingesetzt. Diese Kadyrov-Kämpfer, das sind Tschetschenen, die faktisch gegen Geld kämpfen. Das sind Killer, die Menschen umbringen, weil sie diesen Auftrag haben, das zu tun. Und es ist ihnen völlig gleichgültig, ob diese Leute Ukrainer, Russen oder andere sind. Dann gibt es die Soldaten, die aus Frustration über ihre Niederlage Dörfer niederbrennen und Menschen erschießen. Dann sagen Leute, die das Massaker überlebt haben, es seien überhaupt keine Soldaten gewesen. Die seien eigentlich ganz freundlich gewesen, als sie in den ersten Tagen in den Ort gekommen seien. Sondern es seien später ältere Männer in anderen Uniformen erschienen, die offenkundig zum russischen Geheimdienst gehörten, die Menschen umgebracht haben. Also wir wissen nicht so ganz genau, ob es eine zentrale Anweisung gibt, ganze Landstriche zu entvölkern und Menschen umzubringen. Ob es die Anweisung gab, nur wehrpflichtige Männer umzubringen oder auch die Frauen. Und wir wissen nicht so ganz genau, ob das Maßnahmen sind, die sich aus dem Kriegsgeschehen selbst entfalten oder ob sie geplant sind. Das ist einfach zu früh, das zu sagen. Was ich aber über Russland sagen kann, ist, und deshalb bin ich so ein wenig der Bedenkenträger, wenn davon die Rede ist, die NATO müsse jetzt eingreifen, wenn die NATO mit ins Spiel kommt und wenn der Westen Kriegspartei wird, dann wird das in Russland eine ganz andere Motivation geben, zu kämpfen. Und dann wird sich dieser Konflikt auf eine Weise verschärfen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das ist der Grund, warum ich da jetzt eher vorsichtig bin. Jetzt ist die Stimmung in Russland eher gedämpft. Moskau und Petersburg sind, doch, sie ist gedämpft. Es sind stille Städte. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich meine russischen Freunde, mit denen ich in Kontakt bin, mit ihnen darüber rede, was eigentlich passiert. Die Euphorie von 2014.
Russische Mitarbeiterin, unser halbes Büro.
Lassen Sie kurz Herrn Barbarowski aussprechen, bitte. Und dann Frau Beck.
Frau Beck, also ich weiß, dass Sie sind Politikerin und Sie müssen für sich mobilisieren. Ich bin Historiker und versuche zu verstehen, was da passiert.
Herr Barbarowski.
Und das sind zwei verschiedene Dinge. 2014 hat es überall in Russland euphorische Kundgebungen gegeben. Menschen haben gejubelt über die Okkupation der Krim. Davon ist jetzt nicht mehr so viel zu spüren. Selbstverständlich hat das Regime immer noch die Möglichkeit, Menschen zu erklären, da gäbe es gar keinen Krieg. Und das sei alles wunderbar, was dort geschieht. Natürlich ist das so. Aber die Jubelarien und die Begeisterung für diesen Krieg ist nicht so groß, wie das 2014 war. Und das kann sich sehr schnell auch noch verschärfen, wenn die Russen keine Erfolge haben in diesem Krieg und die Zahl der Toten steigt. Und ich will einfach nur zu bedenken geben, dass man klug beraten ist oder gut beraten ist, das mit ins Kalkül zu ziehen. Einen letzten Satz vielleicht noch. Wenn Russland auseinanderfällt, dann wird das Konsequenzen für den Kaukasus haben, für Zentralasien, für die Millionen von Menschen, die in Russland arbeiten und aus diesen Republiken kommen. Das kann nicht unser Interesse sein, dieses Riesenland dauerhaft zu destabilisieren. Ich verstehe, dass man Waffen in die Ukraine schicken muss, dass die Ukrainer sich verteidigen müssen. Aber man muss auch verantwortungsethisch handeln und sich überlegen, was die Folgen sein können, wenn man in dieser Art und Weise vorgeht.
Also, ich arbeite seit 5 Jahren in einer kleinen Denkfabrik. Ich habe 11 ukrainische Kolleginnen und 5 russische Kolleginnen. Und die russischen Kolleginnen sind diejenigen gewesen, die als Erste gesagt haben, wie kann man sagen, das ist Putins Krieg oder nur Putins Krieg. Denn sie erleben, dass die Stimmung so aufgeheizt ist über das über lange Zeit totalitäre Beschallen der Bevölkerung, dass in Russland weite Teile ihrer Verwandten, ihrer Familien davon überzeugt sind, dass Russland wieder mal in einem großen vaterländischen Krieg in der Ukraine die Faschisten bekämpfen muss. Das ist die Realität. Und diejenigen, die in Russland versucht haben, gegenzuhalten, die sind inzwischen bei uns hier in Berlin als Flüchtlinge, bei mir zu Hause als Flüchtlinge, in Israel als Flüchtlinge. Herr Muratov ist gestern zusammengeschlagen worden. Herr Nawalny sitzt im Gulag. Und also davon auszugehen, dass jetzt in Russland dieses Land sich von innen heraus befreien könnte, ist eine Illusion. Und ich finde es seltsam, dass in Deutschland, wo wir wissen, dass ab einem bestimmten Form von totalitärer Herrschaft, dass sich befreien von innen wohl sehr schwer ist. Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir die Ukraine unterstützen, dass Putin den Krieg verliert.
Herr Gingerich, eben sagte Herr Barbarowski, wir wissen eigentlich relativ wenig. Auf der anderen Seite wissen wir, glaube ich, auch relativ viel. Denn wenn ich alleine die Nachrichten, die gestern seitens des BND kamen, die Funksprüche abgehört haben von Soldaten im Süden der Ukraine, die sehr menschenverachtend gewesen sein sollen im Zusammenhang mit den Morden. Wie sieht es aus um das, was die Nachrichtendienste des Westens wissen über diesen Krieg, über das, was dort fortgeht?
Wir wissen sehr viele Details, wir wissen sehr viele Bewegungen, ja auch durch das, was man so schön Open Source Intelligence nennt, also öffentlich zugängliche Quellen, die aber nachrichtendienstlichen Wert haben. Das Problem ist, und da hat Herr Barbarowski schon ganz recht, das Problem ist, Sie können sich das so vorstellen, als würden Sie in einem Kino sitzen, auf die große Leinwand starren, aber Sie gucken den Film durch einen Strohhalm. Ja, so müssen Sie sich das ungefähr vorstellen, weil wir sehen lauter kleine Ausschnitte und haben natürlich Schwierigkeiten dabei, das zu einem Gesamtbild wirklich zusammenzufügen. Darin liegt das Problem. Es mangelt nicht an Informationen, sondern an der Fähigkeit, da ein Gesamtbild zu erkennen. Das ist, glaube ich, das Problem, vor dem Nachrichtendienste natürlich auch stehen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass gerade der Einsatz nachrichtendienstlicher Informationen schon im Vorfeld des Ausbruchs des Krieges eine ganz wichtige Rolle für die Informationen gebildet hat und natürlich auch von amerikanischer Seite, auch von britischer Seite aktiv eingesetzt wurde, um sozusagen präemptiv bestimmte Handlungsoptionen wegzunehmen. Das ist natürlich jetzt eine etwas andere Situation, aber ich würde schon davon ausgehen, dass auch die Ukraine nachhaltig von Geheimdienstinformationen von westlicher Seite profitiert.
Wir müssen uns klar machen, dass anders als vor 25 Jahren in Bosnien, wo es wirklich in den Enklaven keine Möglichkeit mehr gab, Informationen rauszusenden. Es wurde mit Funksprüchen noch hantiert. Ich weiß das aus Srebrenica, weil ich ja da war. Heute leben alle mit dem Mobiltelefon. Und die Tatsache, dass der Musk dafür gesorgt hat, dass die Ukraine nicht abgeschnitten werden kann, hat dazu geführt, dass es unendlich lange aus den Familien, weil sie mit ihren Verwandten draußen telefoniert haben, dass es Bilder gibt, dass es Informationen gibt. Sie sind kein Bild, was man jetzt wie ein klar und systematisch zusammensetzen könnte, aber alle Puzzleteile sind da für diese groß angelegte, gezielte Vernichtung von Menschen. Und wir haben die Information, dass russische Soldaten nicht wussten, wo sie hingebracht werden. Ich finde die fast genauso dramatisch. Auch, dass die Ukraine gesagt hat, die Russen wollen ihre toten Soldaten nicht zurücknehmen. Was bedeutet das für die Mütter der jungen russischen Männer, die A, nicht wussten, wo sie hingebracht werden und B, dann nicht wissen, wo ihre toten Söhne sind.
Wie ist zu bewerten, dass der Sprecher des Kreml, Peskow, gestern im Sky News Interview sagte, es gebe sehr, sehr hohe Verluste bei der russischen Armee und es sei eine große Tragödie, Herr Barbarowski?
Ja, dass das jetzt eingestanden wird, ist ja ein Indiz dafür, dass es inzwischen durchgesickert ist. Ja, der Krieg ist ja nur so lange populär, wie die Regierung ihn als eine Aktion verkaufen kann, die dem Donbass gilt. Das sickert jetzt durch, dass das nicht der Fall ist.
Wird es gleich wieder in die Propaganda eingebaut?
Das wird gleich wieder in die Propaganda eingebaut. Und die Zahl der hohen Opfer, das versucht man sozusagen klarzumachen. Es hat viele Opfer gegeben und deshalb müssen wir uns jetzt auf eine entbehrungsreiche Zeit einstellen.
Und vielleicht auch den Feind noch stärker bekämpfen?
Genau. Den Feind muss man jetzt stärker bekämpfen und es wird länger dauern. Und das hat Peskow jetzt gemacht, indem er verkündet hat, es seien viele Soldaten gestorben. Und sie bereiten sich jetzt darauf vor, dass es noch mehr Opfer geben wird in Zukunft.
Eskalation ist das Thema unserer Sendung. Wie kann man diese Eskalation stoppen? Was Frau Beck eben sagte, dass die Informationen über die Mobiltelefone kommen sehr schnell zu uns. Und er hat ja zu einer enorm schnellen Reaktion des Westens auch geführt. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Trotzdem kommen wir, Ursula Schröder, für Sie als Friedensforscherin die Frage, nicht vor die Nachrichtenlage in der Aktion. Denn Wenn wir über Energieembargo sprechen, dann ist das etwas, was mittelfristig wirkt. Was kann jetzt schnell wirken angesichts der drohenden Großoffensive?
Ich würde die Sanktionen trotzdem nicht vom Tisch nehmen. Sanktionen haben ja durchaus unterschiedliche Wirkmechanismen. Klassische Lehre ist, Sanktionen wirken in der Tat nicht kurzfristig und werden einen Völkermord kurzfristig auch nicht beenden können. Da muss man auch ganz klar sagen, dafür sind die nicht gebaut. Sanktionen sind gebaut zur Verhaltensänderung mittelfristig über Einschränkung von wirtschaftspolitischer Handlungsfähigkeit, innenpolitischer Handlungsfähigkeit und auch durch einen Anreiz, das ist der Kern eines Sanktionsregimes, einen Anreiz, warum der Staat sein Verhalten ändern sollte, also wann die Sanktionen zurückgenommen werden. Und das ist ja im aktuellen Fall nicht wirklich sichtbar. Eine zweite Wirkung von Sanktionen ist aber die Ächtung von Kriegsverbrechen, also die Aufrechterhaltung des normativen Gefüges der internationalen Weltordnung, in dem Sanktionen ausgesprochen werden, um zu strafen und gesagt wird, bis hierher und nicht weiter, aus diesem Grunde werden bestimmte Sanktionen verhängt, auch ohne die Annahme zu haben, dass dadurch eine Verhaltensänderung direkt passieren muss. Und da ist jetzt natürlich die Frage der Energiesanktionen auf dem Tisch. Da gibt es ja heute auch wieder Meldungen aus der Europäischen Union, in der gesagt wird, dass die Frage der Energiesanktionen eine Frage der Zeit ist und nicht eine Frage des Ob. Und da frage ich mich als Sicherheitspolitik-Beobachterin natürlich, warum da so lange drüber geredet wird. Weil wir aus der Verhandlungstheorie natürlich sehr genau wissen, dass man sich in eine Position der Schwäche begibt, wenn man zum einen risikoavers handelt, aber auch wenn man sich nicht genügend an eine bestimmte Strategie bindet. Thomas Schelling, Strategie des Konflikts, 50er, 60er Jahre Verhandlungstheorie im Kalten Krieg. Man muss Strategien sehr schnell setzen, umsetzen, sich sehr stark an die Position binden und diese Position auch umsetzen. Und das würde auch für ein Öl- und Gasembargo gegenüber Russland gelten. Wenn man das jetzt nicht macht und noch 3 Wochen drüber verhandelt, dann hat Putin natürlich wieder die Eskalationskarte auch in diesem Fall in der Hand und kann dort auch von selbst den Gashahn abdrehen, kann andere Schritte gehen oder kann weitere Dinge erobern. Es geht also hier darum, auch das Blatt zu wenden und im sicherheitspolitischen Feld ist das schwierig. Hm. Wir haben ja gerade schon über die nukleare Bedrohung gesprochen und da ist es sehr schwer, nicht risikoavers zu handeln, weil wir es im nuklearen Feld tatsächlich mit einer kleinen, aber realen Möglichkeit der nuklearen Eskalation zu tun haben. Und die Szenarien, die wir durchspielen und die auch Kollegen von der Universität Princeton zum Beispiel durchgespielt haben, für auch einen kleinen Austausch taktischer Nuklearwaffen aus Kaliningrad beispielsweise Richtung NATO, die gehen davon aus, dass man innerhalb von wenigen Stunden ein nukleares Eskalationsszenario vor sich sieht, das ungeahnte Ausmaße hat und alles, was wir bis jetzt gesehen haben, vollständig in den Schatten stellt. Das heißt, man muss risikoavers in einigen Bereichen sein, aber im Bereich der Sanktionspolitik beispielsweise kann man das auch mal umdrehen.
Heißt das für Sie, schnelle Entscheidungen müssen her, weil sonst die Eskalation weitergeht auf der anderen Seite?
Ich glaube, es ist sehr schwer von unserer Seite aus zu sehen, ob die Eskalation kurzfristig gestoppt werden kann. Das wird die Zeit zeigen. Sanktionen sind nicht primär dazu geeignet, eine solche kurzfristige Entscheidung herbeizuführen. Sanktionen sind aber auch ein Mittel und ein Instrument der Herstellung von politischer Einigkeit auf der internationalen Bühne. Und das ist ja das, woran es gerade hakt. Wir müssen ja auf der Strecke in der Lage sein, als EU, als Europa, als NATO eine wirklich massive Front gegenüber Russland zu errichten an dieser Stelle und da zu sagen, wir sind uns einig, wir machen einen tiefen Schnitt und wir sagen, wir nehmen von diesem Staat kein Öl und kein Gas mehr an. Das ist eine sicherheitspolitische Entscheidung, die treffbar ist. Die energiepolitischen Entscheidungen, die dahinter liegen, sind natürlich andere. Aber die sicherheitspolitische Entscheidung an der Stelle ist recht klar dafür.
Auch das Recht kann eine Waffe sein. Auch auf diesem Wege geht vieles voran. Internationaler Strafgerichtshof, auch in Deutschland gibt es nun eine Klage. Frau Beck, das sind alles Dinge, die weit in die Zukunft reichen. Läuft uns aber die Zeit davon?
Es läuft den Ukrainern die Zeit davon. Das ist das Drama und nicht uns. Also ich halte fest. Erstens, wir müssen endlich uns trauen, aus einer Position der Stärke heraus Putin entgegenzutreten und nicht ständig wackelig zu sein. Und leider ist Deutschland der größte Wackelkandidat innerhalb der Europäischen Union und NATO, übrigens zusammen mit Macron. Wir haben ein Auseinanderklaffen der Informationen von überaus mutigen Journalisten, die immer wieder vor Ort in die Kriegsgebiete sogar gehen, unter Einsatz ihres Lebens. Wir wissen es und die Politik kann es wissen, aber unsere Regierung ist zögerlich. Sie war es zu lange in der Frage der Waffenlieferung. Sie ist es in Bezug auf das Embargo und es ist ein schwerer Schaden für das Ansehen Deutschlands in Polen, in Baltikum, in Slowenien, dass die sich fragen, können wir uns eigentlich auf dieses Deutschland verlassen? Auch darüber sollte nachgedacht werden. Aber vor allen Dingen, die Ukrainer brauchen jetzt möglichst viele Waffen, um möglichst viele Zivilisten vor diesem Vernichtungskrieg schützen zu können.
Herr Gierig, geht am Ende nichts anderes, als dass die NATO-Staaten sagen, wir treten aktiv ein in diesen Krieg?
Also erstmal möchte ich Frau Beck ganz ausdrücklich zustimmen zu den sämtlichen Punkten, die sie gerade gemacht hat. Um Ihre Frage zu beantworten, nein, es gibt eine ganze Reihe von Aktionen. Jetzt kommt es darauf an, was sagt man, wo glaubt man, man wird zur Kriegspartei. Eigentlich gibt es da nur zwei Optionen. Die einen glauben, all diejenigen, die die Ukraine mit Waffen beliefern und Russland mit spürbaren Sanktionen belegen, sind sowieso schon Kriegspartei. Und dann gibt es die sagen, sie sind eigentlich erst Kriegspartei, wenn sie direkt eingreifen. Was keinen Sinn macht, ist zu sagen, wir liefern Panzerabwehrwaffen, aber keine Panzer. Ja, also diese künstliche Trennung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen macht in dieser Situation keinen Sinn. Alles, was die Ukraine im Moment macht, ist defensiv. Das ist schon fast per Definition so. Die NATO ringt sich gerade zu dieser Sichtweise durch. Und da kann man noch wesentlich mehr machen. Aber es muss, auch wie Ursula Schröder gerade gesagt hat, es muss auch da schnell gehen. Es geht wirklich um Tage. Frau Beck hat gerade gesagt, den Ukrainern geht die Zeit aus. Das ist eine ganz, ganz brutale Realität. Also man muss schnell sein. Das bedeutet nicht, dass man direkt eingreift, aber es bedeutet, dass man auch da bereit ist, Entscheidungen nicht immer nur in kleinen Trippelschritten zu treffen, sondern auch einmal in größeren Paketen zu handeln. Und das betrifft aus meiner Sicht die Sanktionen, betrifft aber auch Waffenlieferungen.
Das ist die Zeitenwende, die eigentlich angekündet worden war vom Bundeskanzler.
Herr Barbarowski, die aber im Moment noch außer dem Begriff leider keine Substanz hat aus meiner Sicht.
Herr Barbarowski, wenn die Zeitenwende dann einträte und tatsächlich schnell und etwas härter reagiert würde, würde das den Herrn im Kreml beeindrucken?
Nein, das glaube ich eben gerade nicht. Ich glaube, von einer Zeitenwende wird man ohnehin erst in 10 Jahren sprechen können, wenn man aus der Rückschau erkennen kann, was sich eigentlich wirklich im Leben geändert hat.
Was würde Putin beeindrucken? Was glauben Sie?
Das weiß ich nicht, was ihn beeindrucken würde. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die wirklich zu beantworten. Natürlich ist es erstmal richtig, Waffen zu liefern. Es ist richtig, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Sanktionen sind sicher auch richtig. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Dilemma, in dem wir uns ja befinden, arbeiten diese Krisen, in die sich solche Länder wie Russland dann hineinbegeben, für den Diktator. Sie arbeiten für den Tyrannen, weil die Gefolgsleute sich um den Herrscher zusammenschließen, weil es die Möglichkeit gibt, die Bevölkerung zu mobilisieren im Kampf gegen den Westen und gegen die NATO und die Bedrohung. Das ist ja gerade das Problem, dass wir in eine Spirale hineinkommen, eine Gewaltspirale, die außer Kontrolle geraten könnte. Und deshalb bin ich nicht ganz so sicher, ob Deutschland wirklich nur ein Wackelkandidat ist. Demokratien müssen ja auch auf Wähler achten, auf Stimmung in der eigenen Bevölkerung. Und man weiß nicht so ganz genau, was aus den Sanktionen, den Waffenlieferungen oder möglicherweise einer Beteiligung am Krieg am Ende werden könnte. Hinterher ist man immer schlauer.
Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Heute mit der Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck, dem Londoner Militärexperten Bastian Gigerich, mit Jörg Barbarowski, dem Historiker von der Humboldt-Universität Berlin, und Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.